Herrschaft, Big Show 725, Sportradio 360. Sitze hier mit Jürgen Schmieder und mit Paul Häuser. Paul ist zurückgekommen, weil er immer eine Schalte hat. Zu Werder Bremen hätte Jürgen sicherlich auch was sagen können. Aber wir wollen über Tennis plaudern und wir sind alle, Schmiedi, wir sind alle verzweifelt auf der Suche nach der großen, großen Story der US Open 2025.
Ich habe eine. Ich finde Schmieder. Schmieder braucht... Der braucht eine eigene Kategorie, der braucht eine eigene Doku. Aber Schmiedi und sein Labubu, das ist für mich bisher die Story.
Kannst du mir...
Woche 1.
Pass auf, ich sehe diesen Labubu, aber ich kannte das nicht. Was hat es damit auf sich, Jürgen?
Das kommt jetzt irgendwann nach Deutschland, also wartet noch ab. Ich glaube, in Berlin ist es schon angekommen. Es sind kleine Plüschfiguren aus China. Gibt eine Hintergrundgeschichte, es gibt ein Buch. Und jetzt gibt es halt so Figuren, die Leute haben und los ging's mit Lisa, dem K-Pop-Star aus Korea und hier beim US Open. Und natürlich Sabalenka hat eins, also so viele haben eins. Und dann kam Naomi Osaka und hat bei jedem Match verschiedene Labubus dabei, so wie sie 2020 Masken mit den Opfern von Rassismus und Polizeigewalt dabei hatte. Ich finde ja, bei Osaka hat das auch sportlich Sinn, weil wenn du dieser Frau einen Purpose gibst, und sagst, die Masken mit den Opfern darfst du nur bis zum Ende anziehen, wenn du bis zum Ende dabei bist. Also das war natürlich jetzt eine gesellschaftliche Botschaft. Aber wenn man zu dieser Frau sagt, deine Labubus darfst du auch noch zeigen. Bisher war Althea Gibson, Arthur Flash, Billie Jean Bling, also die Legenden. Man ist ja jetzt sogar so ein bisschen gespannt, wenn sie weiterkommt. Ja, wen gibt's denn da noch?
Also wie wird sie Andre Agassi da einbauen?
Wer könnte da noch kommen? Und ich glaube, Osaka ist eine Frau, die funktioniert, wenn sie so einen kleinen Zusatz nimmt. Sie hat ja manchmal so diese Aussätze auf dem, nicht Aussätze, aber Tiefpunkt, wo sie dann aufgibt. Und ich glaube, wenn sie in diesen Momenten sich selber sagen kann, pass mal auf, mein Freund, du würdest doch gerne im Halbfinale noch Andre Agassi zeigen, Pizza, was weiß ich.
Weiß, also, wer noch auf jeden Fall kommt. Serena muss. Serena, ja, ist, glaube ich, auch Pflicht. Oder halt Serena und Venus im Package. Oder das sind separate. Also, aber die Williams Sisters muss rein. Ja.
Es sind immer People of Color. Tennis spielende People of Color. Jetzt bin ich mit der japanischen Tenniskultur nicht so vertraut, wo sie herkommt. Oder Haiti. Ob da vielleicht noch irgendwas käme. Aber, und schau, schon reden wir drüber. Ja, und ich glaube, das trägt sie so ein bisschen durchs Turnier und es ist eine süße Geschichte auch für die Zuschauer. Also wir haben hier von Journalisten gehört, ein 12-jähriges Mädel aus Kroatien schaut plötzlich Osaka. Ja, wir reden drüber. Also jetzt, man kann das alles für ganz großen Blödsinn halten.
Es ist ein Showgeschäft hier. Alles ist...
Ich verstehe aber auch, wenn jemand sagt, ich schaue nur Tennis. Aber auf der anderen Seite, wir schauen ja auch Tennis, weil es ein fucking Spektakel ist. Also wir schauen ja nicht, weil Alcaraz irgendjemand vom Platz schießt, sondern wir schauen, weil Alcaraz einen Wahnsinnsball spielt und danach aber auch eine Show aufführt, weil das Publikum mitnimmt. Wir schauen Tennis, weil jemand wie Medvedev weiß, da haben sich alle Zuschauer mindestens 10 Honeydews-Cocktails gezwiebelt. Ja. Wenn ich jetzt mit dem Schiedsrichter streite, ist aber hier die Hölle los. Ihr werdet am Samstag in der Süddeutschen Zeitung lesen, warum Medvedev das absichtlich getan hat. Ich kann es beweisen und du musst zwei Videos nebeneinander legen und du wirst sagen, fuck, warum habe ich nicht dran gedacht, weil ihr werdet euch alle erinnern.
Schauen wir uns dann auf jeden Fall an. So, jetzt müssen wir... Weil ich weiß, Jürgen hat in der SZ auch drüber geschrieben. Es ist schon ein paar Tage her. Paul, Sascha wird auch dieses Turnier nicht gewonnen haben. Ich habe vor dem Spiel von Sascha gesagt, es ist unmöglich, dass er gegen Felix Auger Aliassime verliert, weil Felix halt einfach ein Spiel hat, das Sascha unheimlich liegt und weil ich es mir nicht vorstellen konnte. Jürgen hat nicht nur eine Theorie, Jürgen hat einen begründeten Verdacht, warum es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Was ist deine Theorie, Paul?
Ja, bin ich gespannt, was Jürgen sagt, aber ich war komplett auf deiner Schiene. Also, es ist ein Matchup, wenn man das gegenüberstellt, das ist wirklich sehr, sehr gut für Sascha. Und das hat er uns ja dann danach auch gesagt, er liegt mir. Und er war nicht bei 100%, die Ausreden wollte er nicht gelten lassen. Aber Fakt ist, ich wusste schon vorher hier 20 Meter von uns, als er mir bei den Media Days im Interview auf die Frage, was ist denn jetzt mit dem Rücken, gesagt hat, ich habe seit 2 Monaten Rückenschmerzen, dass er hier mit Schmerztabletten am Start ist. dass es alles andere als gute Voraussetzungen sind. Und das eigentlich war für mich von dem Moment an klar. Ich glaube, er kann sich ein bisschen durchfighten, aber er wird niemals eine Chance gegen einen fitten Sinner haben. Niemals. Also spätestens Halbfinale war für mich klar, da ist dann Endstation. Dass es jetzt Runde 3 ist, ist sehr, sehr enttäuschend gegen Ogier Aliassime, der wirklich super gespielt hat.
Das muss man sagen.
Das
also
muss man
Felix
einfach sagen.
Hat sich nicht aufgegeben,
und
im ersten Satz auch nicht.
Das war der beste Felix seit ganz langem. Also so habe ich den lang nicht mehr spielen sehen. Und er hat es ja dann auch noch bestätigt mit der Leistung gegen Rublev. Und jetzt steht er hier auch völlig verdient dann im Viertelfinale. Also Ogier Aliassime gegen Dominant, für beide übrigens eine Riesenchance aufs Halbfinale.
Ich kann auch nicht vergessen, wir strahlen erst Donnerstag aus, aber ja.
Okay.
Ja,
für beide eine Riesenchance. Aber es ist dann immer wieder die gleiche Leier bei Sascha. Was ist Plan B bei ihm? Plan B ist 2 Meter zurück hinter die Grundlinie. Er hat selber gesagt, es kam zu wenig raus aus den Schlägen. Wenn er dann zu kurz ist und Ogier Aliassime dann so presst und trifft, er hat ja wirklich getroffen, ja, dann kann nichts gehen. Und dann vermisse ich halt Plan C, Plan D, den Djokovic hat, den er nicht hat. Aber das ist immer das Gleiche.
Aber jetzt bin ich gespannt auf deinen. Aber den Vergleich stelle ich hier an mit Djokovic bei den Australian Open gegen Alcaraz.
Ja.
Der spielt auf einem Bein. Ja, und Djokovic ist in der Lage, in diesem Match sich so zu ändern, dass er nicht gegen Ogier Aliassime gewinnt oder gegen Arthur Rinderknecht, sondern der gewinnt gegen Carlos Alcaraz. Und wir reden nicht über ein Best-of-3-Match, sondern über ein Best-of-5. Und das sage ich, ohne jetzt Zverev niedermachen zu wollen, sondern es ist eher ein Lob für Djokovic, zu sagen, schau, oh my God. Also wir beobachten Djokovic seit 20 Jahren und ich sitze bei den Australian Open und sage, jetzt ist er der Größte aller Zeiten, weil sowas habe ich noch nie gesehen. Und wenn du einen Grand Slam gewinnen willst oder eben so geil sein willst wie der, dann musst du halt irgendwas liefern, wo alle sagen, sowas habe ich noch nie gesehen.
Wo holt er das her?
Also gegen Sinner gewinnst du nicht mit gutem Tennis. Gegen Sinner gewinnst du, weil du spielst, wie du noch nie gespielt hast.
Mittlerweile.
Und du musst halt als Zverev das so timen, dass du bei dem Turnier, das du gewinnen willst, so spielst, wie du noch nie gespielt hast. Und jetzt kommt meine Theorie. Leute, der Mann hat Diabetes. Punkt. Ein Fußballer, wenn Diabetes, er kann das timen. Es geht um Samstag um 15 Uhr los, 15.30 Uhr. Der weiß, wann er essen muss. Der weiß, da gibt es eine Halbzeit. Ein Tennisspieler kann das nicht. Ein Tennisspieler weiß noch nicht mal, wann seine Partie losgeht. Also es ist extrem schwer, diese so tückische Krankheit zu timen, das Energielevel hochzuhalten. Und jetzt kommt mein Dings. Ich glaube nach wie vor, dass Zverev der beste Best-of-3-Spieler der Welt ist. Okay, ihr nickt jetzt einmal, vielleicht ist es Sinn und so weiter. Seine Bilanz gegen Top-10-Spieler in Best-of-5-Matches ist 5-16.
Ja.
Jetzt zählen wir den Djokovic aus Australien, der aufgeben musste, weg, dann sind es 4-16. Das heißt, Zverev gewinnt 20% der Best-of-5-Matches gegen Top-10-Spieler. Das ist eine Statistik, die kannst du nicht leugnen. Und dann fragst du, warum ist es so? Weil spielerisch kann er eigentlich mithalten. Und mein Ding ist, ich kenne es, wer Diabetes hat und versucht, Leistungssport zu treiben. Es gibt halt Momente, wo du crasht. Das kannst du über 5 Stunden nicht verhindern. Jemand wie Djokovic, der schon riecht, wenn du das Handtuch falsch nimmst, der merkt, wenn dein Blutzucker runtergeht. Und du hast auch bei Ogier Aliassime gesehen, wo er sagt, der spielt geil, der hat richtig toll gespielt, der hat aber auch gemerkt, wann er gut spielen musste. Und das sind diese Momente, wo Zverev, ich sage jetzt nicht, dass der dann 20 Minuten nichts mehr kann. Also die Leute sagen immer, ja, aber der hat doch weitergespielt. Sag ich, ja, aber wie? Also da muss Zverev seine Energie halten und so weiter. Und da glaube ich, stellt es ihn halt vor Probleme.
Auf jeden Fall.
Die du bei so einem Turnier, die können dich halt dann rauskegeln plötzlich. Ja? Und dann verlierst du gegen einen, wie Zverev selber sagte, wenn ich dann gegen einen spiele, der die Kugel so trifft wie der Felix, ja, dann ist es halt vorbei, gell?
Enormer Nachteil. Ich hatte schon das Gefühl, es ist einfach, auch wenn du es dann als Ausrede nicht gelten lassen willst, es ist doch einfach Fakt, wenn du im Rücken was hast, dir da was reinschießt, wenn du nicht frei bewegen kannst. Der Hintern.
Bin ich aber,
ist mir auch noch was reingefahren.
Aber deswegen gehe ich zurück zu Djokovic mit, der spielt mit, das war Muskelriss.
Ja, ja.
Also Leute, ein zwickender Rücken. Ich will das nicht schönreden. Nochmal, wenn du verletzt bist du verletzt, kannst du nicht spielen, bist du eingeschränkt. Aber es gibt halt einen,
ein paar,
der spielt mit einem Muskelriss und schlägt Alcaraz.
Ja.
So.
The GOAT.
Der andere sagt, mir zwickt der Rücken und verliert gegen Ojeh Aliassim. Nochmal nichts gegen Zverev, aber da kann man einfach sagen, da gibt es nochmal ein Level da oben auf dem Arthur Ashe. Zverev fährt in den 10. Stock, aber es gibt halt einen wie Djokovic, der auf einem Fuß dann noch in den 11. hoppelt. So, deswegen, ja, es ist keine Ausrede und es ist, ich habe Verständnis dafür, aber geh mal in die Tennis-History oder auch die Sporthistorie, Kerry Strug bei Olympia 96, also die ganz großen Legenden sind ja die, die sowas, Overcome heißt es immer, Overcome Obstacles.
Ja. Bastian Schweinsteiger, 2014,
also bitte, ja, der hat auch nicht gesagt, Mensch, du, jetzt habe ich mich aber hier getackert, jetzt gehe ich mal nicht zu diesem Kopfball, hast du den gesehen, der geht... Also nochmal, es ist kein Dissen dessen, der sagt, ich bin eingeschränkt, aber zur Legende, die Zverev werden will in diesem Sport, der will ja zur Legende im Tennis werden. Mei, Legenden haben das schon geschafft und haben es bewiesen, dass sie Obstacles jeder Art überkommen. Ob das mentale Probleme sind, ob es Körper ist, ob du die Kugel nicht triffst. Also meine Meinung ist, dein Level ist nicht, wie du an deinem besten Tag spielst, sondern dein Level ist, wie gut du am schlechtesten Tag spielst. Das ist, wenn du die Kugel nicht triffst und Felix immer noch schlägst, habe ich vor dir mehr Respekt, als wenn du die beste Leistung deines Lebens bringst und jemand, gegen jemanden gewinnst. Okay, die haben wir alle. Jeder hat mal den besten Tag, wo alles klappt.
Ich heute im Golf.
Also nochmal, das muss man sagen. Also wir haben es auf Video, wir werden es posten bei Instagram. Huiber mit einem Abschlag am 6. Loch, wo also der Golfclap schon da war und dann eiskalt zum Birdie einlocht.
Herrlich.
Also unfassbar. Ja. Und das sei ja.
Es gibt die Tage, da hast du es einfach auf der Schaufel. Ne? Da läuft es und dann.
Aber und das meine ich, zur Legendenbildung gehört, dass du es auf die Schaufel kriegst, wenn du es nicht drauf hast. Dass du einen Weg findest, wie kriegst du denn jetzt hier auf den
Djokovic,
Dann
okay, ich finde das so herrlich. Ich könnte mich mit dir da, ey, wir müssen so eine Pro-Kontra-Debatte, da müssen wir auch einführen. Haben wir hier schon gemacht bei Medvedev, über den Typen Medvedev.
Du musst nur die Big Show einschalten, Heiko und
ist herrlich.
Ich, und wir sind regelmäßigen Abständen.
Ja, also das macht herrlich Spaß, da zu streiten. Ich bin in der Big Show ja bekannt dafür, dass ich eigentlich so der größte Fürsprecher für Sascha immer bin und unerschütterlich auch nach wie vor dran glaube, es könnte noch was werden mit dem Slam.
Es kann ja
nach
auch.
Dieser
also der
Saison.
Mann ist ja noch keine 30.
Ja,
also,
richtig.
Aber du musst überlegen, das ist schon 12 Jahre Profi auf der Tour.
Nach dieser, du hast vorhin was gesagt, wo ich sage,
das ist nicht der beste auf dem Spiel.
Das ist sicherlich nicht mehr der Beste im Zwei-Gewinnsätze-Format. Da hat sich auch ein Fenster geschlossen. Du musst schauen. Also so wie Sinner und Alcaraz.
Ja, vor allen Dingen Sinner.
Also und vor allem, wie Sinner durchmarschiert, wie der performt, also, der ist schon enteilt. Und du musst halt auch sehen, der Typ war gesperrt und der hatte 3 Matchbälle gegen Alcaraz. Wenn er das gewinnt bei den French Open, dann stehen wir hier jetzt in New York kurz davor, dass er den Grand Slam gewinnt. Also das ist schon eine... Also, diese Dominanz ist brutal. Der letzte, der diese Monsterchance hatte, war Djokovic. So schließt sich der Kreis. Der gegen Medvedev verliert im Finale. Also, aber zurück kurz zu Sascha noch. Also, Diabetes, sagst du.
Ich habe eine Botschaft an Sascha.
Ja, okay.
Er hört uns sklavisch.
Ja.
Was hast du zu verlieren? Du hast in diesem Sport alles gewonnen, bis auf den Grand Slam. Aber du kannst doch zufrieden sein. Deine Karriere bisher ist eine unfassbar tolle. Du kannst stolz auf dich sein.
Ja.
Könntest du jetzt deine Karriere beenden und ich würde sagen, du hast eine tolle Karriere gehabt. Was, bitteschön, hast du zu verlieren? Verdammt nochmal, lern offensiv zu spielen, sei mutig. Wenn du jetzt ein halbes Jahr alles verlierst, weil du offensiv spielst, who cares?
Hack mehr drauf.
Who cares? Ja. Stell dich um, stell dein Team um, spiel offensiv. Und wenn du in einem halben, dreiviertel Jahr immer noch sagst, das war's nicht, kannst du immer noch zurückgehen und sagen, okay, 2027 greife ich wieder an. Aber was hast du denn zu verlieren, dein Spiel jetzt mal komplett umzustellen, dir einen Trainer zu holen, der dir das beibringt, auf den du auch hörst und nicht nach 3 Wochen sagst, naja, das gefällt mir aber jetzt nicht so recht, was der mir sagt. Ja, Moment, nein, da musst du auf deinen Trainer auch mal hören. Und dann kannst du Ende 2026, ziehst du Bilanz, nicht in Indian Wells oder im Frühjahr, sondern mach 2026 Bilanz, wie ist denn das Jahr gelaufen. Und wenn du ein halbes Jahr alles verlierst, ist mir auch egal. Aber what do you have to lose, Sascha? Explain it to me. Warum änderst du es nicht?
Ja, also ich glaube, die Schritte wird er gehen.
Glaube ich nicht. Welches Anzeichen,
lieber Du meinst Paul, jetzt ganz radikal welches, auch Team austauschen?
Welches Anzeichen? Nach Wimbledon sitzt der da und sagt, es muss sich was ändern hier. Und dann kommt er nach New York mit dem genau gleichen Team. Also gib mir einen
Gebe Hinweis. Ich
will es mir hoffen, gib mir einen Hinweis, warum er uns zeigt, dass er sich wirklich ändern kann.
Also Rafa Nadal Academy, ich glaube Mallorca hat wirklich einen guten Effekt gehabt. Und ich habe halt das, was ich gesehen habe in Toronto und Cincinnati, war offensiv. Da hat er mir auch von den Schlägen, finde ich, das hat sehr, sehr gut ausgesehen. Er hat hier davon gesprochen, dass das Setup eigentlich nie gepasst hat, dass er hier seit 2 Jahren die Kugel nicht im Schläger hat. Und wir als Tennis-Line haben dann immer sehr, sehr leicht reden zu sagen, ja, du musst doch offensiv spielen. Wenn du nicht dieses Gefühl hast, dass die Bälle einschlagen. Und das ist halt, das macht es auch so krass bei Sinner. Bei Sinner ist es so clean, das ist alles so sauber. Der hat so eine Präzision, die unerreicht ist. Die hat Sascha nicht. Und der hat auch größere Schwünge und natürlich auch eine ganz andere Statur. Der kann nicht einfach mal so jetzt hier schnipp. Und ich nehme jetzt die Bälle im Steigen, stehe auf der Baseline drauf und zünde auf alles und Hochrisikotennis. Also Hit or Miss, das ist zu einfach gedacht. Ich würde es mir auch wünschen. Dann hau halt ein paar in die Plane. Ja? Aber so einfach ist es nicht.
Kann es lernen, ja oder nein?
Ich glaube nicht in der Konstellation. Ich glaube auch, dass da was passieren müsste. Jetzt haben wir hier Toni Nadal nicht gesehen. Sascha sagt, er wird da dran baggern. Er ist an einer anderen Lösung interessiert für nächstes Jahr, für 2026. Ich glaube schon, dass Menschen sich oder auch Tennisspieler oder Profisportler sich auch im höheren Alter nochmal weiterentwickeln können. Und gerade wenn er...
Und Djokovic gezeigt
hat. Genau. Und Nadal vor allem gezeigt hat, auch Nadal. Und so wie Sascha erzählt, wie der Austausch war mit Toni Nadal, aber auch mit Rafa... Ich glaube, da ist was hängen geblieben. Und ich glaube schon, dass er alles probieren wird für seinen Traum, für diesen Slam. Hat sich ein Zeitfenster geschlossen, dadurch, dass Sinner so enteilt ist und Alcaraz. Ja, vielleicht, werden wir sehen. Aber wenn die Chance irgendwann mal da ist, dann muss er da sein. Und er muss alles dafür tun. Und da bin ich mir sicher, das wird er machen.
Ich glaube, die kommen ja auch wieder runter. Also das sieht man ja bei Medvedev.
Glaubst
auch.
Du das wirklich?
Na, weil Medvedev hat ja auch die US Open gewonnen und danach war er so toll. Ich glaube... Jeder Tennisspieler hat so diese Phasen. Auch Alcaraz, wo du sagst, ah, schau
bei
mal.
Bei Medvedev habe ich nicht so eine Dominanz gesehen wie bei Sinner.
Nee, stimmt schon, aber es kann ja auch sein, dass der nächste Saison mal 3-4 schlechte Monate hat. Und ich glaube, da musst du dann bereit sein. Da musst du da sein und sagen, also wenn der Sinner mal wackelt,
ja,
dann packe ich dich aber.
Also das ist so. Ich glaube, also so, das, was ich von Sinner gesehen habe,
dieses Team ist einfach so großartig.
Dieses Team ist so großartig, das ist so hochprofessionell, da passt so viel zusammen. Da habe ich einfach, also da habe ich nicht das Gefühl, dass der nochmal wackeln wird.
So, pass auf, Burschen. Wir müssen zum Ende kommen.
Sammy Khedira. Ja, aber du glaubst ja nicht, dass der 2026, 27, 28 den Grand Slam gewinnt.
Nein, das nicht, aber du musst überlegen, da kommt ja vielleicht dann wirklich mal diese Generation, die danach ist. Und dann sagen, pass auf, Burschen, wir müssen zum Ende kommen. Wir kommen so zum Ende.
Läuft Sammy Khedira vorbei?
Ja, ich weiß, läuft einfach Sammy Khedira und uns sagt nicht Hallo zu Paul.
Ja, ich sage ihm kurz Hallo. Gratulierte dir nicht zum Birdie.
Das kommt auch noch dazu. Das ist ein fucking Scandal.
Ja, müssen wir.
Nee, ich bleib
bei
euch.
Passt auf. So, Abschluss ist folgender. Wir sitzen hier Dienstagnachmittag. Ja, ich weiß.
Ja, aber Antonia hat ihn abgefrühstückt. Sehr
okay,
gut.
Okay, das passt. So, folgende Frage. Wir wissen einen Halbfinalisten bei den Männern, wir wissen eine Halbfinalistin bei den Frauen, Jessica Pegula und Carlos Alcaraz. Frage an euch. Wen wünscht ihr euch als Sieger bei den Männern und wer wird es gewinnen? Und die gleiche Frage bei den Frauen. Wen wünscht ihr euch bei den Frauen? Und wer wird es gewinnen? Schmiedi? Ja, Paul, fang du an.
Wünsche Naomi Osaka, wünsche ich mir. Ah, sorry, einfach top, top, top. Was ich glaube, Iga Świątek. Wenn sie nicht gegen Anisimova stolpert. Das wäre natürlich
das wär eine überragende Geschichte.
Nach einem 6-0, 6-0 im Wimbledon-Finale morgen, Anisimova kegelt sie raus. Aber also da, auch da. Diese Professionalität bei Świątek, das wirkt alles so gut aufeinander abgestimmt. Jetzt mit Fisette, die hatten so ein paar Anfangsproblemchen, aber jetzt, boah, ich sag Świątek all the way. Und bei den Herren muss ich Sinner sagen. Das ist einfach so überzeugend. Sinner, Alcaraz im Finale. Ich fände auch Sinner, Djokovic sehr spannend. Aber mir fehlt der Glaube, dass Sinner hier von jemandem 3 Sätze abgenommen bekommt. Wie soll das gehen? Wie soll das gehen?
Okay, Schmiedi.
Djokovic. Und zwar Glaube und...
Und Wunsch.
Und Wunsch.
Okay.
Weil der... Ich habe den in Australien gesehen, der war unzufrieden. Da hat er sich über alles aufgeregt. Da war er irgendwie... Irgendwas hat nicht gepasst. Und Australien und New York sind meiner Meinung nach die zwei Turniere, wo er...
Ich hätte also gedacht, dass er in Wimbledon eine Chance hat.
Ja, aber... Ja. Ja, aber also ich denke jetzt mittlerweile in dem Alter und so wie er spielt, sind das die zwei Turniere, die er hat. Und er wirkt hier zum ersten Mal seit wirklich zwei, drei Jahren wieder so gelöst. Und er spielt unfassbares Tennis. Und ich sag fast, wenn Djokovic diesen 25. Grand Slam gewinnen will oder noch eine Chance hat, muss es hier sein oder Anfang 26 in Australien. Ich glaube, New York 26 ist weit hin. Also der, so, the man is on a mission. Und ich glaube, er hat diese Fähigkeiten zu schnüffeln, wenn es eine Chance gegen Sinner gibt. Der es nutzen kann, ist Djokovic. Ich glaube, dass Djokovic Alcaraz schlagen kann, glaube ich tatsächlich.
Das glaube ich auch.
Das hat er bewiesen. Und ich glaube, dass er dann, also will einer von uns gegen Novak Djokovic im Finale der US Open spielen? Na, immer will auch nicht gegen Sinner
spielen.
Aber ich glaube,
ja, ja.
Wenn...
Oh ja,
wenn,
und das Sinner-Djokovic-Grand-Slam-Endspiel gab es noch nicht. Also das fände ich, nach zweimal Sinner-Alcaraz jetzt in Folge, wär's finde ich, echt mal was Freshes.
Der Sinner kennt den Alcaraz und so weiter. Wenn der Sinner hierher kommt am Sonntag und durch die Kabine geht und schon mal 8 Fotos von dem Djokovic sieht, die hier hängen, dann
geht
kommt
um
der
die 25.
Djokovic und dann geht es um die 25 und dann kommt der Joker, der macht sich drüben im Players Garden, machen die sich hier dann immer warm. Da steht dann Djokovic auf einmal 3 Meter neben dir, wie er es gegen Wawrinka gemacht hat und sagt so, ja, Hallöchen, du auch hier im Finale. Also Djokovic weiß einfach, wie er dich so ein bisschen ins Zittern bringen kann.
Er findet Wege.
Und er findet Wege und wenn einer einen Weg finden kann gegen diesen tollen Sinner, dann ist es Djokovic und ich glaube dran.
Das finde ich schön und trotzdem muss ich sagen, Sinner ist irgendwie, er wirkt für mich entalt. Das muss man jetzt einfach, also so gerade auf Hardcourt ist er entalt und ich will zum Abschluss hier noch eine Wette hier
von
zeigen.
Von Champagne Puppy.
Wer könnte das sein?
Weiß ich.
Es ist Drake. Es ist Drake.
Drake?
Der, also und ich finde die Quote ist wirklich überragend, der hat 300.000 US-Dollar gesetzt, dass Sinner das Turnier gewinnt und er kriegt 507.000 raus. Und ich finde, ich würde sagen, die ist eine sehr gute Wette. Die Knete ist sehr gut angelegt. Und also so eine Dominanz. Jens, Jürgen, seid schon mal...
Nee, jetzt bin ich mir
seit
dieser Wette...
Ist er noch sicherer,
ich bin ja aus L.A.
Glaubst du, es gibt einen Drake Curse?
Ich bin ja aus L.A., deswegen Kendrick Lamar-Fan.
Ja, okay.
Und auch über Djokovic sage ich, he not like us.
They don't like us.
Ja, ja. Also ich glaube, bei den Frauen sind wir uns über die Wunschsiegerin einig, würde ich auch sagen. Naomi Osaka würde ich genial finden, Schmiedi auch. Und bei den Männern ist mein Wunschsieger Carlos Alcaraz natürlich, weil ich ein absoluter Aficionado bin. Aber es haben wir super verteilt. So, das war's.
Wir wollen, auf jeden Fall wollen wir Osaka im Finale, um jetzt zum Anfang der Sendung zu kommen, weil wir wollen das letzte Labubu sehen.
Ja, ja, super. Labubu auf die 1.
So schließt sich der Kreis. Big Show 725, das war's.